Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können. Reinhard hat mich eingeladen. Wir haben einen Kanzeltausch vereinbart, sodass er dann demnächst auch mal im Ebsdorfer Grund ist und ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Ja, wir haben es schon gehört, das Thema heute Morgen ist Freiheit. Und wenn man über dieses Thema nachdenkt, so ist es mir zumindest gegangen, dann kann man feststellen, wir leben eigentlich in paradoxen Zeiten. Wir leben in paradoxen Zeiten, denn vermutlich sind wir die freisten Menschen, die je in unserem Land gelebt haben. Ja, also theoretisch haben wir fast alle Freiheiten. Wir können so gut wie alles tun und lassen, was wir wollen. Ich zähle mal ein paar Dinge auf. Wir haben zum Beispiel Berufsfreiheit. Das war ja nicht immer so. Und wir haben freie Partnerwahl. Es gibt Reisefreiheit, worüber sich alle freuen, die jetzt gerade im Sommerurlaub sind. Und wir haben auch Religionsfreiheit. Wir haben Meinungsfreiheit, auch wenn manche den Eindruck haben, dass es damit schon mal besser stand. Aber kaum eine Generation hatte so viele Freiheiten, wie wir sie heute in 2026 haben in diesem Land. Und dennoch, und das ist das Paradoxe daran, fühlt es sich für viele eben nicht so an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, aber viele haben so häufig das Gefühl, irgendwie festzustecken und ja, gar nicht frei zu sein, sondern eher wie gefangen zu sein. Zum Beispiel gefangen in Erwartungen. Ja, wenn du schon Berufsfreiheit hast und alles machen kannst, dann wähle ja den richtigen Beruf, denn der soll dich ja erfüllen, der soll dich ja glücklich machen. Da geht es nicht nur ums Geld verdienen, sondern da geht es auch um einen tieferen Sinn. Ja, und vielleicht fühlen sich manche auch gefangen in finanziellen Verpflichtungen, gefangen vielleicht in der Sucht nach Ablenkung oder auch nach Anerkennung, gefangen in Ängsten oder Befürchtungen, die diese Tage wieder sehr geschürt werden, gefangen unter Umständen in Krankheit oder in schwierigen Umständen. Ja, äußerlich sind wir frei in vielen Dingen, aber die Frage ist, wie frei sind wir wirklich? Ich möchte heute Morgen mit uns einen Text aus der Apostelgeschichte anschauen, die unter anderem von Paulus erzählt, der auch eine ganz andere Art von Freiheit noch kannte, nämlich eine innere Freiheit trotz äußerer Gefangenschaft, eine Freiheit trotz Ketten, so habe ich die Predigt mal genannt. Viele von uns wissen das, Paulus war unterwegs mit Timotheus und Silas. Sie waren auf Missionsreise. Insgesamt wird uns von 3 Missionsreisen in der Apostelgeschichte erzählt. Der Text, um den es heute Morgen gehen soll, ist in der Teil der 2. Missionsreise. Sie waren unterwegs, sie haben die gute Nachricht von Jesus gepredigt. Und zwar nicht nur den Juden, sondern, und das war das Besondere, auch den Griechen, auch den Römern, allen Völkern. Und in der Apostelgeschichte 16, da wird berichtet, wie sie der Heilige Geist nach Mazedonien führt. Also das erste Mal nach Europa. Das hieß natürlich damals noch nicht so, aber heute gehört es eben zum Kontinent Europa. Und dort in Philippi, in dieser ja, Handelsmetropole, in dieser wichtigen römischen Stadt, da entsteht die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Zumindest wird dort die erste, also wir hören dort von der ersten christlichen Gemeindegründung. Vielleicht gab es vorher schon auch woanders Gemeinden, die Jesus gefolgt sind. Aber hier wird uns von der ersten Gemeindegründung auf europäischem Boden berichtet. Und es gibt einen ganz hoffnungsvollen, einen schönen Aufbruch. Wir kennen vielleicht die Geschichte von der Lydia, der reichen Purpurstoffhändlerin, die in ihrem Haus eben Paulus und Silas und seine Gefährten aufnimmt und dort diese Gemeinde entsteht. Aber dann geraten sie in Schwierigkeiten. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 16, wie Lukas schreibt: Als wir wieder einmal zur Gebetsstätte gingen, die lag ein bisschen außerhalb der Stadt, da begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Geist besessen, der wahrsagen konnte. Mit ihrer Wahrsagerei brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Sie lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg zur Rettung. Unangenehm, oder? Wenn einer so schreit und das in der Öffentlichkeit. Lukas schreibt, so ging das viele Tage. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. Ja, da ist diese junge, wahrscheinlich junge Frau, eine Sklavin, die besessen ist von einem Wahrsagegeist. Das heißt, Lukas berichtet hier schon direkt, dass sie im doppelten, im zweifachen Sinne unfrei ist. Sie ist eine Sklavin, das heißt, sie gehört jemandem. Sklaven waren Eigentum ihrer Besitzer. Es waren weniger Menschen, sondern mehr so eine Art Gegenstand. Und sie hatten keine oder zumindest nur sehr, sehr wenige Rechte. Ein Besitzer konnte mit seinen Sklaven machen, was er wollte. Und wenn jemand anders diesem Sklaven etwas antat, dann war das Recht des Besitzers, Entschädigung dafür zu bekommen. Ja, also wenn jemand den Sklaven geschlagen hat oder ihn vielleicht sogar getötet hat, der ihm nicht gehört hat, dann hat er dafür eine Entschädigung bekommen. Wie so, wenn eine Sache kaputt geht. Das heißt, Paulus greift hier in das persönliche Eigentumsrecht von jemandem ein. Und dafür gibt es richtig Ärger, wie wir später noch sehen werden. Er hat etwas kaputt gemacht, nämlich die Einnahmequelle seiner Besitzer oder ihrer Besitzer. Denn diese Frau ist nicht nur Sklavin ihrer Herren, sondern sie ist auch Sklavin eines Wahrsagegeistes. Ich habe so gedacht, ja, Wahrsagen, woher kennen wir das? Vielleicht noch so als billigen Jahrmarkttrick irgendwo, lass dir deine Zukunft vorhersagen, oder vielleicht als Horoskop in der Zeitung. Aber es gibt in vielen Ländern auch heute noch ein großes Geschäft mit Wahrsagerei. Ich war zum Beispiel vor einigen Jahren in Japan und dort gibt es ja diese Tempelanlagen. Und wenn man die besucht, dann gibt es in der Regel auch sogenannte Omikuchi. Ich habe hier mal ein Bild davon mitgebracht. Das sind Omikuchi. Omikuchi sind Horoskope auf Papierstreifen, die einem Glück oder auch Unglück vorhersagen. Und man kann die da kaufen für ein paar Yen. Und wenn man ein gutes Los hat, dann nimmt man das natürlich mit nach Hause. Aber wenn man ein schlechtes Los hat, dann bindet man das dort im Tempel eben fest und hofft dann, dass die Gottheit dieses Tempels das Unglück für einen verhindern möge. Und in dem Tempel in der Nähe von Hiroshima, da stand eine lange Schlange von Menschen vor einem Omikuchi-Verkaufsstand. Und was soll ich euch sagen? Es waren alles europäische Touristen. Ja? Also Wahrsagerei ist auch heute noch ein großes Geschäft. Sogar bei so vermeintlich aufgeklärten Menschen wie uns. Und das Interessante ist, dass der Geist dieser Frau ja tatsächlich die Wahrheit sagt. Ne? Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkündigen euch den Weg zur Rettung, schreit sie. Und dennoch treibt Paulus ihn aus. Warum macht er das, wenn das doch die Wahrheit ist? Ich glaube nicht, dass Paulus genervt war von der Frau. Also vielleicht auch auf eine Weise, ja. Es kann schon nervenaufzehrend sein. Aber ich glaube, der tiefere Grund ist, weil er sieht, wie der Geist diese junge Frau hier gefangen hält. Seht ihr, das Evangelium ist eine Botschaft der Freiheit. Das Evangelium darf nicht unter Zwang verkündet werden und auch nicht unter Zwang gehört werden. Deshalb befiehlt Paulus hier: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. Das Evangelium ist eine Botschaft der Freiheit. Sie darf nicht unter Zwang verkündet oder aufgenommen werden. Wir sind vielleicht äußerlich keine Gefangenen. Ich habe es schon gesagt, wir leben in einer Generation, die so frei ist wie kaum eine andere. Und doch sind wir eben manchmal gefangen in Umständen. Vielleicht auch in Zwängen, vielleicht in Süchten. Und ja, ich glaube auch, dass Menschen bis heute, auch in unserem Land, von dämonischen Mächten gefangen sein können. Ich denke zum Beispiel, dass Pornografie ein Bereich ist, der in dieser Hinsicht weit unterschätzt wird. Was dämonische Mächte anrichten können. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, er sagt mal in Johannes 8, wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Ja, also wenn einer Jünger von Jesus wird, dann muss er manchmal etwas aufgeben. Etwas, das ihm vielleicht einerseits Gewinn bringt, so wie dieser Wahrsagegeist, aber andererseits auch gefangen hält. Wie ist das in deinem Leben? Gibt es etwas, das dich gefangen hält, das dich vielleicht versklavt? Jesus sagt, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wo brauchst du heute Freiheit? Die Freiheit kann auch Probleme mit sich bringen. Das ist ein zweites, denn das sehen wir an Paulus und Silas. Ab Vers 19 schreibt Lukas, die Besitzer der Dienerin sahen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, so wie dieser Geist ausgefahren war. Da packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das Stadtgericht. Sie führten die beiden den Stadtobersten vor und sagten, diese Menschen stiften Unruhe in unserer Stadt. Sie sind Juden und wollen Bräuche einführen, die wir als Römer weder annehmen noch ausüben dürfen. Auch die Volksmenge ergriff gegen sie Partei. Da ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen. Sie befahlen, die beiden mit Stöcken zu schlagen. Hast du schon mal einen Schlag mit einem Stock abgekriegt? Weißt du, wie weh das tut? Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen konnten es kaum fassen und deswegen hörten sie ihnen sehr aufmerksam zu. Ja, das ist denkbar schlecht gelaufen für die beiden, oder? Paulus und Silas hatten nichts falsch gemacht. Und doch wurden sie öffentlich angeklagt und gedemütigt und bestraft. Und die Besitzer gehen dabei übrigens sehr klug vor. Ja, sie reden ja nicht von ihrem ökonomischen Schaden hier. Sie sagen ja nicht, ja, wir haben unsere Einnahmequelle verloren. Sondern der Vorwurf lautet Unruhestiftung. Ja, Unruhestiftung, das war eine ernste Sache damals. Denn die Römer waren sehr darauf bedacht, Ruhe und Frieden zu halten in so einem Vielvölkerreich. Da musste Frieden bleiben, damit es keine Aufstände gab. Und dann appellieren diese Besitzer auch noch an die wahrscheinlich immer schon vorhandene Judenfeindlichkeit im Volk. Ne? Das sind Juden. Und auch an ihren eigenen Nationalstolz. Wir sind Römer. Und ihr Lieben, das funktioniert leider bis heute noch ganz fantastisch. Antisemitismus und Nationalstolz funktioniert bis heute hervorragend. Paulus und Silas bekommen überhaupt keine Gelegenheit, sich hier zu verteidigen. Ja, sie können ja noch nicht mal erklären, dass sie ja selbst römische Bürger sind und dass sie eigentlich überhaupt nicht ohne ordentliche Verhandlungen angeklagt, geschweige denn geschlagen oder eingesperrt werden dürften. Stattdessen tut man genau das, man sperrt sie in die hinterste Zelle, man schließt ihre Füße in einen Holzblock wie Schwerverbrecher. Das sind wirklich schlechte Umstände. Und wir lesen ja häufig diese Geschichte so von hinten. Wer die kennt, weiß, was dann passiert. Aber ich glaube, dass Paulus und Silas nicht wussten, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie sicher waren, Gott wird uns hier schon rausholen. Nein, das konnten sie nicht. Sie mussten genauso gut damit rechnen, am nächsten Morgen mindestens aus der Stadt gejagt zu werden, wenn nicht sogar gelyncht von diesem aufgewiegelten Mob. Aber Paulus wusste, dass man auch als Nachfolger, als Nachfolgerin von Jesus Leid erleben kann und wird. Manchmal vielleicht sogar gerade, weil man zu Jesus gehört. Jesus hat es seinen Jüngern selbst immer wieder vorhergesagt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgt, muss ein Kreuz tragen, muss Leid auf sich nehmen. Das ist nicht, oder Paulus ist nicht überrascht und er ist auch nicht bitter darüber. Er weint nicht. Er beklagt nicht sein Schicksal, er flucht auch nicht auf seine Peiniger oder stöhnt über die Wunden, sondern um Mitternacht, also zur dunkelsten Stunde, beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Wörtlich heißt es da, sie lobten Gott mit Hymnen. Das ist echte innere Freiheit, trotz äußerer Gefangenschaft. Und ich habe mich gefragt, woher hat der Paulus diese Freiheit? Wie kann der das? Offensichtlich war seine Perspektive nicht auf die Umstände, nicht auf das, wie schlecht es ihm gerade geht, sondern darauf, wie Jesus durch das, was er gerade auch in dieser Situation erlebt, geehrt werden kann. Wie kann Jesus auch in dieser Situation geehrt werden? Interessanterweise schreibt er genau darüber später mal einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Da ist er dann schon in Rom, aber da schreibt er im Philipper Kapitel 1, können wir es nachlesen, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Das galt schon immer und das gilt auch jetzt, also da, wo er in Rom ist, aber es galt auch schon in Philippi, als er dort war. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Und dann kommt dieser, wie ich finde, fantastische, aber auch entsetzliche Satz. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben ein Gewinn. Ja, also Paulus wusste, mein Leben gehört Christus. Und selbst der Tod kann mich nicht von ihm trennen. Und darum kann man mir die Freiheit nehmen, aber nicht die Freiheit in Christus. Die nicht. Seht ihr, man darf diese Geschichte nicht so hören als moralische Aufforderung. So nach dem Motto, wenn es dir schlecht geht, sollst du trotzdem Gott loben. Das wäre zynisch. Nein, ich bin davon überzeugt, wir dürfen klagen. Wir sehen das in der Bibel. Die Psalmen sind voll von Klagegebeten. Wir dürfen bitten, wir dürfen flehen. Wir dürfen Gott unser Leid sagen. Aber indem wir Gott unser Leid sagen, verändert sich automatisch die Perspektive. Nämlich der Blick geht auf ihn. Weg von dem Leid. Und wenn das passiert, dann kann es sein, dass wir diese Wahrheit erkennen und dass wir sie tief verinnerlichen. Nämlich, dass nicht erst sich die Umstände ändern müssen, sondern dass wir in allen Umständen frei sein dürfen, Gott die Ehre zu geben. Dass wir keine Angst haben brauchen, noch nicht einmal vor dem Tod. Dass unser ganzes Leben ihm gehört und er es gut machen wird. Egal wie. Egal was kommt. Das ist echte Freiheit, oder? Das ist echte Freiheit. Und das musste auch noch ein Dritter erkennen, nämlich der Kerkermeister. Ab Vers 26, da lesen wir in der Apostelgeschichte, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts! Wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Hause das Wort des Herrn. Und in dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihre Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Wer heute die Ruinen von Philippi besucht, das kann man immer noch in Griechenland, der kriegt auch eine kleine Höhle gezeigt, so einen kleinen Bau. Da steht dran, das ist das Gefängnis des Paulus. War schon mal jemand dort? Hat das gesehen? Ja. Warum kann das nicht sein? Na, weil das durch das Erdbeben zerstört wurde. Ein Erdbeben kommt, Gott befreit seine Gefangenen. Gut, vielleicht haben sie später wieder aufgebaut, das könnte sein. Ne? Aber ich glaube, Archäologen sagen sowieso, dass das eher wahrscheinlich ein Vorratsraum oder sowas gewesen ist. Anyway, da ist dieser Gefängniswärter, der eigentlich frei ist. Da ist dieser Mann, der Macht hat und Autorität, der ein angesehener, freier römischer Bürger ist, wahrscheinlich sogar ein Beamter. Das heißt, er war gut versorgt, so wie das bis heute mit den Beamten ist. Er hatte alles und doch stand er plötzlich vorm Abgrund. Von einem auf den anderen Moment war sein Leben verloren. Warum? Na, wenn die Gefangenen fliehen, wird er persönlich dafür haftbar gemacht. Er wird zur Rechenschaft gezogen und deshalb zieht er sein Schwert und will sich hineinstürzen. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und ihr Lieben, dann kommt ein Satz, der ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt. Da steht in Vers 29, der Wärter rief nach Licht. Der Wärter rief nach Licht. Ja klar, es ist dunkel, er braucht eine Lampe. Ja. Aber zugleich, glaube ich, ruft er auch nach dem wahren Licht. Manchmal gibt es nämlich so Momente, wo wir merken, wie zerbrechlich unser Leben ist. Das genügt ein Anruf oder eine Diagnose, mit der du nicht gerechnet hast. Ein Unfall, ganz plötzlich. Und wir merken, wie wenig wir tatsächlich in der Hand haben. Wie zerbrechlich unser Leben ist. Da gehst du abends ins Bett und weißt nicht, ob du morgens wieder gesund aufstehst. Das ging mir so vor 2 Jahren. Da gehst du vor die Haustür und weißt nicht, ob du wieder heimkehrst. Ja, wir sind frei. Und doch sind wir Gefangene des Todes. Wir sind frei und doch Gefangene des Todes, auf Bewährung unterwegs im Leben. Das ist die Wahrheit und das erkennt der Kerkermeister. Dass seine Gefangenen, die eigentlich Freien sind, die sogar bleiben können, obwohl die Ketten zerbrochen sind. Sie hätten gehen können, aber sie sind geblieben, weil sie das Licht des Lebens gefunden haben. Und deshalb wirft er sich vor ihnen nieder und sagt, was muss ich tun, damit ich auch gerettet werde? Dieser vermeintlich freie Mann. Und dann zeigt Paulus ihm den Schlüssel zur Freiheit, zur wahren Freiheit. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest in dieser Geschichte. Vielleicht geht es dir heute Morgen so wie der Sklavin, dass du spürst, ja, es gibt etwas, das hält mich gefangen im Leben. Es sind vielleicht nicht die äußeren Umstände, aber vielleicht ist es etwas Innerliches, das dich gefangen hält. Dann darfst du heute Morgen schon auf jemanden zugehen, dem du vertraust, dem du dich anvertrauen kannst, sagen kannst, bitte bete mit mir. Bitte bete mit mir, dass ich Freiheit erleben darf. Vielleicht findest du dich wieder in Paulus und Silas und du gehst durch eine dunkle Zeit. Vielleicht ist es die dunkelste Stunde, selbst an so einem herrlichen Sommermorgen. Auch dann darfst du auf jemanden zugehen, mit jemandem beten und sagen, bitte bete mit mir. Bitte hilf mir wieder auf Gott zu schauen, damit ich ihn wieder loben kann. Vielleicht geht es dir aber auch wie dem Kerkermeister. Und du hast gemerkt, wie zerbrechlich das Leben ist. Und du bist auf der Suche nach dem wahren Licht. Allen dreien gilt heute Morgen die Zusage des Evangeliums. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Denn wahre Freiheit, die beginnt nicht bei den Umständen, sondern dort, wo Jesus Christus der Herr unseres Lebens wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.